Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt.
Es sind Bilder, wie man sie bisher aus Griechenland, Spanien oder anderen Teilen der Welt kennt. Die großen, schweren Waldbrände in Land Brandenburg bei Treuenbrietzen und der bei Brück 2018. Im vergangenen Jahr brannten in Deutschland etwa 1700 Hektar Wald und damit deutlich mehr Fläche als in 2016 und 2017 zusammen. Und dann vor einem Monat der größte Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern in der Nachkriegsgeschichte. 1200 Hektar Wald wurden in Mitleidenschaft gezogen.
Sonntag, 30. Juni. Der Kiefernwald auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Lübten ist knochentrocken.
Es hat sich eine Schicht von leicht entzündlichem Totholz und abgestorbenen Vegetation am Waldboden gesammelt. Und die Bedingungen für eine rasante Brandausbreitung sind sehr, sehr gut gewesen.
Es brennen 35 Hektar Waldboden.
Wir sind sehr, sehr gut in Deutschland, den Standardwaldbrand in den Griff zu kriegen.
Löschwasser wird zum Problem. Im Waldbad sinkt der Pegel bedenklich. Sogar aus der Elbe wird Wasser herangeschafft.
Man hat nie trainiert für die große Waldbrandlage, obwohl die Vorhersagen natürlich da waren aus der Klimaforschung.
Wir brauchen jetzt, um schnell auch ein sichtbares Zeichen zu setzen, 35 Millionen.
Ausreichend gerüstet, großes Fragezeichen. Wie gut ist Deutschland auf große und schwere Waldbrände vorbereitet? Das ist heute Thema bei Wissenschaft im Brennpunkt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal. Und bei mir im Studio sitzt Alexander Held. Er ist Forstwissenschaftler, beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Waldbränden und ist seit 2012 Senior Manager beim European Forest Institute in Bonn. Wenn man die ganze Berichterstattung auch gerade nach diesem großen Brand verfolgt hat, Landesfeuerwehrverband Freistaat Bayern sagt, für mögliche schwere Brände sind wir gut gewappnet. Insgesamt, so haben wir im O-Ton gehört, sind wir in Deutschland im Hinblick auf die Ausrüstung und die Ausbildung bei der Bekämpfung von Landschaftsbränden nicht aufgestellt. Wo liegt die Wahrheit? In der Mitte oder hat gar keiner von beiden recht?
Na, die Wahrheit bei diesen Großbrandlagen wird sehr deutlich. Wir sind für den Standardwaldbrand durchaus in der Lage, reaktiv zu reagieren und es auch in den Griff zu kriegen. Sobald wir gewisse Dimensionen haben und Feuerverhalten dazukommt, das wir nicht gewöhnt sind, und da gucke ich jetzt weniger nach Lübten als ins Jahr 2018 in Treuenbrietzen und Beelitz-Fichtenwalde, dann offenbart sich eben doch eine Lücke, die wir in unserer Ausbildung bei der Feuerwehr, aber auch im Waldbaubereich haben, die dann sichtbar wird und über die wir natürlich konstruktiv reden sollten.
Und wo liegt diese Lücke in der Ausbildung, wenn wir diesen ersten Part mal nehmen?
Es gibt keine standardisierte, deutschlandweite Ausbildung in Waldbrand, also weder Taktik noch Strategie. Es funktioniert feuerwehrbasiert, also jede einzelne Feuerwehr bildet sich fort, wie sie möchte. Wir haben keinerlei Ausbildung für Großbrandlagen, Feuervorhersage, was wird dieses Feuer tun in einer Stunde, in einem Tag, welche Faktoren beeinflussen dieses Feuerverhalten. Die Lehre über Brandfaktoren, taktische Waldbrandprognose, all das sind Dinge, die gibt es weltweit, die gibt es in Europa und die finden bei uns noch nicht statt.
Herr Held, bei der Diskussion um die Folgen des großen Waldbrandes in Lübten ist immer wieder die Forderung auch aufgestellt worden, wir brauchen mehr Geld für die Ausstattung, für die Ausrüstung der Feuerwehr. Ist es wirklich die Technik oder ist es das Handwerk, was man verändern müsste?
Es steht außer Frage, dass unsere Ausrüstung und Technik verbessert werden kann. Also nicht nur die geländegängigen Fahrzeuge, überhaupt diese ganze Waldbrandausrüstung. Das geht hin bis zur Schutzausrüstung, die unsere Feuerwehrleute tragen müssen im Moment da draußen. Die hat mit Waldbrand nichts zu tun, ist eigentlich gesundheitsgefährdend. Ich warne natürlich, habe Bedenken, wenn wir 50 Millionen Euro investieren in Ausrüstung und Fahrzeuge und wir dann zwar die nötigen Fahrzeuge haben, aber nicht wissen, was wir damit tun. Also ich komme zurück auf den Punkt von vorher. Wir müssen mindestens gleichwertig investieren in Ausbildung der Einsatzkräfte, damit wir diese Werkzeuge, die wir dann beschaffen, auch wirklich zielgerichtet, effizient und sicher für unsere Einsatzkräfte auch einsetzen können.
Es sind immer dramatische Bilder bei solchen großen Waldbränden, Löschflugzeuge und Löschhubschrauber, spektakuläre Bilder. Aber sind sie auch wirklich effizient bei der Bekämpfung dieser Brände?
Also wir sind es aus der Fernsehberichterstattung natürlich gewöhnt, im Ausland diese Wasserflugzeuge und Löschhubschrauber zu sehen. Es kommt bei uns dann auch sehr schnell die Diskussion in Deutschland auf das Thema Luftbekämpfung. Meistens dann, wenn wir das Gefühl haben, naja, nach 2, 3, 4, 5 Tagen, wir haben den Brand noch nicht unter Kontrolle, naja, dann muss uns auch ein Flugzeug helfen können. Und das ist natürlich sehr, sehr oberflächlich betrachtet. Also Flugzeuge löschen keine Brände. Sie helfen den Bodentruppen, Feuer zu löschen. Sie helfen vielleicht, Feuerfronten aufzubrechen und Angriff am Boden möglich zu machen. Aber die Diskussion über Luftfahrzeuge, finde ich, aus aller Erfahrung, lenkt ab von den eigentlichen Fragestellungen. Also wenn wir unsere Hausaufgaben zuerst erledigen, unsere Wälder besser vorbereiten, den präventiven Brandschutz besser vorbereiten, die Feuerwehren besser ausbilden, das Zusammenspiel zwischen Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Feuerwehr in den Griff kriegen und wissen, dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Aber wir zäumen das Pferd von der falschen Seite auf, wenn wir jetzt groß diskutieren über Luftbekämpfung.
Sie haben mal gesagt, 90% des Feuerbudgets wird in die Brandbekämpfung investiert, statt in Prävention und Landmanagement. Was kann man dagegen tun?
Traditionell, gerade in Europa, ist das Mandat, wenn es brennt, ruft man die 112. Und das Mandat, mit Feuer umzugehen, hat die Feuerwehr. Und dieses Budget, über das wir reden, das kommt natürlich hauptsächlich aus dem Zivilschutz und wird dementsprechend für reaktive Reaktionen ausgegeben. Und wir müssen Verständnis erzeugen bei den Entscheidungsträgern, dass wenn wir einen Prozentsatz dieses reaktiven Budgets präventiv einsetzen, dass dann unsere Reaktion des Bekämpfen eines ungewollten Feuers schneller geht, sicherer geht, effektiver geht und wir viel Geld auch sparen können. Also man sagt über den Durchschnitt hinweg, 1 Euro oder 1 Dollar investiert in Prävention spart uns 4 Euro in der Bekämpfung. Und die Balance hinzukriegen und das Verständnis hinzukriegen, Teile dieses enormen Budgets eben in präventiven Brandschutz, in Waldbau, um unsere Wälder widerstandsfähiger zu machen und das Löschen leichter zu machen, zu investieren, da müssen wir noch dran arbeiten, glaube ich.
Gibt es sowas wie Waldbrandfachberatung, also die Freiwillige, die Berufsfeuerwehr werden eingesetzt. Wir sehen, dass die Bundeswehr bei solchen großen Bränden kommt. Aber eigentlich die Frage, wer berät eigentlich all diese Leute, die diesen Waldbrand bekämpfen?
Also Sie haben das sehr gut beschrieben. Sobald der Waldbrand größer wird, spielen verschiedene Akteure zusammen. Da kommt der Bundesgrenzschutz dazu, die Polizei, die Bundeswehr, die Feuerwehren, verschiedene Feuerwehren. Und alle arbeiten zusammen und jeder entscheidet, so gut er kann. Und wir haben vorher bereits besprochen, diese Ausbildung in Strategie und Taktik, wie bekämpfe ich einen Waldbrand, die ist nicht existent bei uns. Und vor dieser Hintergrundsituation Entscheidungen zu treffen, wie ich einen Waldbrand bekämpfe, es erscheint logisch, dass da Bedarf wäre an Fachberatern. Und diesen Ansatz fahren verschiedene Akteure in Deutschland aus der Privatwirtschaft, aus Vereinen, auch wir am Europäischen Forstinstitut oder auch das Global Fire Monitoring Center. Es gibt genügend Akteure in Deutschland, die aus dem Stand sozusagen aufgrund der internationalen Erfahrung diese Fachberater stellen können, beziehungsweise sogar wie gewisse Vereine wie Waldbrand Team e.V. oder Forest Firewatch, mit denen wir im Verbund arbeiten, die bilden diese Fachberater sogar aus. Und es ging jetzt darum, ein System zu entwickeln, wo wir sagen, es ist keine Schmach und keine Schande, uns diesen Fachberater zu holen als Ratgeber in einer kritischen Einsatzsituation. Das ist weltweit gang und gäbe. In Amerika ist es völlig normal, dass sobald ein Waldbrand eine gewisse Größe hat, ein Incident-Command-Team von außen dazukommt und berät. Und da könnten wir natürlich unsere Ressourcen, die wir haben, deutlich effektiver einsetzen, wenn wir diese Zusatzinformationen über Feuerverhalten, zukünftiges Feuerverhalten, wenn wir das mit reinkriegen in die Einsatzleitung, dann könnten wir schon viel richten.
Und wie sieht es eigentlich aus bei der Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Forstwirtschaft bei solchen großen Waldbränden? Gibt es eine Zusammenarbeit oder ist es wirklich nur vorrangig das Ziel, das Feuer bekämpfen und die Forstwirtschaft bleibt außen vor?
Wir müssen unterscheiden, sind wir in einer aktuellen Waldbrandsituation oder sind wir vor einer Waldbrandsituation? Der präventive Brandschutz ist Aufgabe des Waldbesitzers oder des Landbesitzers. Das Reaktive ist Aufgabe der Feuerwehr. Im Idealfall würde man bereits vor der Waldbrandsaison diese zwei Akteure zusammenbringen, damit die vorbereitende Planung und dieser präventive Brandschutz Hand in Hand geplant ist und dann die Bekämpfung eines ungewollten Feuers leichter macht. Wenn es denn dann brennt, ist es oft so, dass die Feuerwehr natürlich das Kommando hat und die Förster mit der nötigen lokalen Kenntnis der Begebenheiten, auch der verschiedenen Bestände, zu wenig oder gar nicht einbezogen werden. Und das ist in manchen Bundesländern besser. In Brandenburg haben wir zum Beispiel die Arbeitsgruppen Schutz der Wälder. Da finden diese Gespräche statt vor der Saison. Im Einsatz ist es aber oft so, was die Berichte, die ich bekomme, die Förster fühlen sich etwas außen vor gelassen und kommen erst dann wieder aufs Spielfeld, wenn die Feuerwehr abrückt und jemand die Brandwache übernehmen muss.
Bundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, eine Taskforce soll in ganz Deutschland für Katastrophenfälle Personal und Geräte bereitstellen. Also er hat quasi ein bisschen schon auf die Kritik reagiert. Aber Fakt ist, dass derzeit hierzulande nur eine Handvoll Vereine, Sie haben es eben angesprochen, sich darum bemühen, dass Feuerwehrleute moderne Taktiken der Waldbrandbekämpfung erlernen. Und einen davon hat unser Autor Piotr Heller besucht.
Jetzt kann ich sagen, ich kann diese Schneise hier verbreitern, indem ich ein Feuer lege.
Manchmal ist die beste Art, ein Feuer zu bekämpfen, eben selbst ein Feuer zu legen. Aber der Reihe nach. Denn so eine Entscheidung des freiwilligen Feuerwehrmanns Dennis Stegmann entspringt einer ausgefeilten strategischen Planung. Stegmann beugt sich über einen Tisch, auf dem eine kleine Landschaft aufgebaut ist.
Das ist jetzt einfach ein Planspiel in Sandkastenform. Und da ist jetzt einfach mal wiedergegeben, wo unser Feuer ist. Das ist hier anhand des roten Bändlein.
Mit solchen Planspielen schulen Dennis Stegmann und seine Kollegen vom Verein Waldbrandteam Feuerwehren in ganz Deutschland. In diesem Fall brennt ein Acker im Süden des Planspiels. Der Wind kommt von Norden. Das ist gut, denn so weht er das Feuer sozusagen von einem bewaldeten Hang weg, der nördlich mit ein paar Plastikbäumen angedeutet ist. Dennis Stegmann versetzt sich in einen Einsatzleiter hinein. Er überlegt, welche Faktoren das Feuer an verschiedenen Stellen beeinflussen.
Entgegen den Wind, das ist ein Faktor 1. Und jetzt muss er überlegen, was kann sich hier nochmal entwickeln. Das Feuer läuft hier irgendwann in diese Tannenschonung rein, die sehr dicht bewachsen ist, mit vielen totem Material drin. Dann haben wir irgendwann den Hang mit drin. Da wird es ein Faktor 2 Feuer. Weil ich habe einen Südhang, direkte Sonneneinstrahlung ist noch da. Und es geht bergauf.
Stegmann und seine Kollegen haben sich dieses taktische Wissen vor allem in Portugal und den USA drauf geschafft. Sie unterstützen die dortigen Feuerwehren gelegentlich während der Waldbrandsaison. Dabei lernen sie von deren jahrzehntelanger Erfahrung mit riesigen Waldbränden. Auf dem Planspiel legt Dennis Stegmann jetzt die Prioritäten fest.
Priorität 1 ist hier die Brandbekämpfung. Von da aus kann ich jetzt mit Fahrzeugen, meiner Handmannschaft, mit Löschrucksäcken, Handwerkzeugen, Feuerpatsche losschicken und kann den Saum quasi hier abarbeiten. Wenn ich jetzt sehe, mein Wind, der dreht sich. Oder ich weiß, der Wind dreht zu einer bestimmten Zeit. Und ich weiß, ich bekomme es bis dahin nicht in den Griff, muss ich mir eine andere Taktik ausdenken.
Spätestens wenn der Wind sich dreht, ist plötzlich auch der bewaldete Südhang bedroht. Da ist zwar ein kleiner Bach, aber mit dem Wind könnte das Feuer ihn überspringen. Jetzt kommt der Zeitpunkt, an dem der Feuerwehrmann selbst Feuer legen würde.
Eine Möglichkeit ist es, hier ein Feuer zu legen, um meine Schneise gegenzubrennen. Also ich gehe hier an meinem Bach lang und kann jetzt hier anfangen, meine Fläche, die hier zwischen ist, auszubrennen.
Das kontrolliert gelegte Feuer würde das Brennmaterial am Bach vernichten und das Hindernis sozusagen verbreitern. Das echte Feuer könnte ihn daraufhin nicht mehr überwinden. Diese indirekte Feuerbekämpfung kommt in Deutschland kaum zum Einsatz. Einerseits, weil man tatsächlich Flächen verbrennt, die eventuell gar nicht betroffen gewesen wären.
Also da muss eine gewisse Opferbereitschaft gebracht werden.
Andererseits, weil es nur wenige Feuerwehrleute gibt, die das dafür nötige Handwerkszeug beherrschen. Dennis Stegmann schraubt jetzt ein dünnes Rohr auf etwas, das aussieht wie ein kleiner Feuerlöscher, aber tatsächlich genau das Gegenteil davon ist.
Da kommt ein Diesel-Benzin-Gemisch rein und hier oben ist eine Stützflamme. Das heißt, hier läuft das Feuer raus, meine Stützflamme, die zündet nicht an, das bleibt dann laufen. Und wenn ich es nach unten halte, läuft es aus und das entzündet dann das Material, was ich haben möchte.
Mit dieser sogenannten Flammkanne, mit der Stegmann, wie er sagt, jahrelang Erfahrung sammeln musste, könnte er eben Schneisen in die Landschaft brennen. Außerdem hat der Waldbrandexperte allerhand andere Utensilien aus dem Ausland. Leichte Jacken und Hosen und einen gut belüfteten Helm, um stundenlang in der Sommersonne zu arbeiten. Einen speziellen Rucksack mit Trinkschlauch, eine Schaufel, die aber nicht fürs Graben ausgelegt ist.
Die ist extra so gebaut für Sandwürfe. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Heidefläche habe oder einen Wald habe, wo ganz sandiger Boden ist, kann ich die Schaufel ganz hervorragend nutzen als Feuerlöscherersatz.
Und eine sogenannte Pulaski. Eine Mischung aus Axt und Hake, um Schneisen in den Boden zu schlagen. Was an der Ausrüstung auffällt, es ist kein Hightech. Es sind einfache Mittel, mit denen man aber viel bewirken kann, wenn man sie vor Ort korrekt einsetzt. Hightech spielt woanders eine Rolle. Stegmann lobt zum Beispiel den Einsatz von Aufklärungsflugzeugen mit Wärmebildkameras beim jüngsten Brand in Lübtheen.
Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei Großschadenslagen, um einen Gesamtüberblick über diesen Einsatz zu kriegen.
Denn nur so können Einsatzleiter letztendlich die richtige Strategie wählen und ihre Leute am Boden so führen, dass sie die einfachen Werkzeuge optimal einsetzen.
Alexander Held vom European Forest Institute in Bonn hier im Studio. Portugal, Spanien, Australien, das sind die großen Nationen, wo Waldbrände doch regelmäßiger als in Deutschland und auch viel häufiger sind. Sie waren fast 10 Jahre, haben Sie mir erzählt, in Südafrika und haben sozusagen dort Waldbrände bekämpft. Wie ist der Unterschied eigentlich bei der Waldbrandbekämpfung in Deutschland und in diesen Ländern, Spanien, beispielsweise Südafrika oder USA?
Also Südafrika ist vielleicht nochmal ein Spezialfall, weil wir im Vergleich zu den entwickelteren Ländern deutlich weniger Technik zur Verfügung hatten. Und das ist auch das Interessante, wenn wir in die, also vergleichend in Feuerländer schauen und die Feuergeschichte anschauen, dann stellen wir fest, dass die schwere Technik das Problem oft nicht löst. Also wir haben in Spanien und Griechenland sind gute Beispiele, mehr Löschflugzeuge als im Rest Europas zusammen und trotzdem haben wir dort die großen Waldbrände und Portugal genauso. Es zeigt uns aber, dass dieser Blick auf die Technik zwar interessant ist und wir unsere Technik mit Sicherheit verbessern können in Deutschland, die Technik allein das Problem aber nicht löst, sondern unter Umständen verschlimmert. Und daher die Aufforderung, Technikverbesserung, Ausrüstungsverbesserung ja, aber mindestens mit gleicher Priorität, wenn nicht wichtiger sogar, als neue Ausrüstung zu beschaffen, ist die Ausbildung und die Kooperation und die strategische Ausrichtung aller dieser Partner, die da mitarbeiten müssen, nicht nur die Feuerwehr, auch die Förster, damit alle am gleichen Strang ziehen, koordiniert in die gleiche Richtung arbeiten. Und dann könnten wir sogar mit der Technik, die wir jetzt haben, mehr ausrichten.
Das würde aber auch die Frage unterstellen, wo kann ich als Feuerwehrmann in Deutschland eigentlich mal einen Waldbrand in live erleben, bevor ich ihn dann wirklich bekämpfen muss? Also gibt es regelmäßige Übungen, gibt es Gebiete, die abgesperrt werden, wo man dann wirklich mal Feuer legt und zeigt, wie sich solch ein Feuer ausbreitet, welche Macht es hat, wie es sich anhört, wie es sich anfühlt, wie warm es wird?
Also diese Live-Fire-Exercises, an denen man am echten Feuer üben kann, die sind also äußerst selten. In Deutschland haben wir in der Feuerökologie größere Chancen, weil wir Feuer in der Landschaftspflege einsetzen und zum Beispiel auf ehemaligen Truppenübungsplätzen Heidepflege durch kontrolliertes Brennen durchführen und wo eine Feuerwehr rangehen kann an eine Flammenfront, mitarbeiten kann, nasse Linien legen kann, Vorfeuer probieren kann, all diese Sachen, und die müssen später kein Buch mehr darüber lesen. Die gibt es sehr selten und die Zusammenarbeit zwischen Feuern im Naturschutz oder Feuer im Naturschutz zu nutzen für Ausbildungszwecke von Feuerwehren, da steckt sehr viel Potenzial drin. Und die andere Möglichkeit ist natürlich aus Deutschland rauszugehen und mit unseren Partnern in den Nachbarländern zu arbeiten, die mehr als bereit sind, von ihrem Wissen abzugeben, beziehungsweise auch sehr offen über ihre Fehler reden. Also wir müssen Fehler, die in Portugal gemacht wurden, nicht wiederholen. Also auch diese Fehlervermeidung in der eigenen Feuerentwicklung, da würde der internationale Austausch deutlich helfen und mit relativ wenig Geld. Aber wir bräuchten koordinierende Funktionen. Wer weiß, wo passiert was, wer schickt wen wohin, damit wir koordiniert an dieser Ausbildung und Schaffung von Kapazitäten arbeiten.
Gibt es denn solche Austauschprogramme? Also gibt es klar die Möglichkeit, als Feuerwehrmann nach Australien, nach Spanien, Portugal, in die USA zu gehen?
Also es gibt einen Mechanismus der Europäischen Zivilschutzorganisation, das nennt sich Exchange of Experts. Der steht allerdings nur Angehörigen des Zivilschutzes, also Feuerwehr und Polizei, zur Verfügung. Am Europäischen Forstinstitut betreiben wir eine Initiative, die nennt sich European Forest Risk Facility. Und dafür betreiben wir einen Exchange of Experts für forstliche Risiken nach dem Modell des Zivilschutzes. Und da vermitteln wir, und das tun andere auch, auf kleinerem Rahmen vielleicht, diese Möglichkeiten weltweit sich auszutauschen, Partner zu besuchen, mitzuarbeiten, zu lernen. Das passiert im Moment projektbasiert. Das heißt, wenn Projektmittel da sind, kann man das tun und kann man fördern. Wenn das Projekt ausläuft, ist es nicht da. Und da müssten wir auch drüber nachdenken, wenn wir so ein Risiko haben, das sich jedes Jahr jetzt wiederholt, arbeiten wir weiter auf Projektbasis oder lupfen wir dieses Thema eine Ebene höher?
Wir haben jetzt bei dem großen Brand in Lübten, und das war auch in unserer kleinen Einstiegskollage zu hören, dass irgendwann mal der Feuerwehr das Wasser ausging, also dass sogar die Elbe angezapft wurde, dass die Teiche, die angelegt worden waren, gar nicht mehr reichten. Wie verbreitet ist dieses Löschen mit Wasser, wie wir es jetzt in Deutschland gemacht haben, weltweit? Oder gibt es sozusagen einen Vorrang außerhalb von Deutschland, was trockenes Löschen ist? Das ist der andere Begriff, der Gegenpol, dass man Feuer trocken löscht.
Das haben Sie richtig beobachtet. Wir fokussieren uns in Deutschland bei der Waldbrandbekämpfung sehr auf das Löschmittel Wasser. Darauf sind unsere Feuerwehren ausgebildet und ausgerüstet, auch unsere Fahrzeuge. Das funktioniert alles basierend auf Wasser. Weltweit ist es nicht so und der Fokus im internationalen Vergleich ist weniger tatsächlich das Feuer aktiv zu löschen, zum Beispiel mit Wasser, sondern die Ausbreitung dieses Feuers einzudämmen, dass es nicht über eine gewisse Grenze, die wir vorher definieren, hinüberbrennt. Und dazu muss Brennmaterial entfernt werden, Kontrolllinien angelegt werden. Das ist die erste Priorität bei der trockenen Feuerbekämpfung, Dry Firefighting. Brennmaterial entfernen, Kontrolllinien haben, mit Gegenfeuer arbeiten. Und Wasser ist schön, wenn wir haben. In aller Realität ist es zu wenig.
Man kann eine Menge tun, um das Risiko für Waldbrände möglichst gering zu halten. Denn je nachdem, wie ein Wald gestaltet ist, welche Bäume daran wachsen und wie gut er von Straßen und Bahnstrecken abgegrenzt ist, brennt er besser oder schlechter. Unser Autor Piotr Heller hat sich einmal erklären lassen, welche Faktoren einen Wald vor Feuer schützen. Natürlich hat er das vor Ort getan, und zwar im Kottenforst südlich von Bonn.
Ja, hier sehen wir zum Beispiel eine Kiefer im Oberstand. Unten drunter sind Buchen, hier eine große Eiche. Also hier ist quasi eine Mischung aus Nadelholz mit Laubholz und eben sehr strukturreich und sehr, sehr vielfältiger Wald.
Markus Lindner läuft über einen Waldweg durch den Kottenforst. Es geht von der Landstraße aus in Richtung Norden. Das ist hier keine Waldbrandregion. Aber an den verschiedenen Baumbeständen kann man gut zeigen, wo die Risiken für Waldbrände liegen und was einen Wald sicher macht. Die Kronen der Laubbäume in dem Teil, an dem wir gerade sind, verschließen an manchen Stellen den Blick auf den Himmel. So dicht sind sie. Dadurch fällt kaum Sonne auf den Waldboden jenseits des Weges. Auch das ist eine Art Brandschutz.
Die größte Waldbrandgefahr haben wir in Deutschland in Kiefernbeständen. Kiefernbestände werden im Altbestand relativ licht und sie haben üblicherweise eine ganz, ganz dichte Grasdecke. Und das ist eben die wirklich größte Gefahr, dass eben das Gras unter den Kiefern im Sommer, wenn es dann trocken wird, natürlich auch abstirbt und dann ein ideales Brennmaterial für ein Feuer darstellt.
Markus Lindner erforscht am European Forest Institute unter anderem den Einfluss des Klimawandels auf Wälder und Strategien, wie man damit umgehen sollte. Anders als in einem reinen Kiefernwald wächst hier unter den dichten Baumkronen um diese Jahreszeit nichts. Ein Feuer würde sich also nicht ausbreiten.
Also es ist quasi dann erstmal aus dem Bestand selber, dass die Zusammensetzung des Bestandes eben halt eine andere Bodenvegetation zur Folge hat. Und das ist der Faktor, der den Bestand resilienter macht.
Doch man kann nicht immer die Baumbestände nach Brandschutzkriterien anpassen. Schließlich dauert es Jahrzehnte, bis aus einem reinen Nadelwald ein Mischwald wird, sofern das wirtschaftlich überhaupt gewünscht ist. Es gibt aber andere Tricks, das Brandrisiko zu senken. Wir gehen jetzt einen kleinen Pfad entlang hin zu einer Lichtung.
Da ist mir halt aufgefallen, da ist jetzt eine kleine Wiese, die halt im Wald gehalten wird. Also ich werde jetzt gleich sehen, dass hier überall schon die ersten umgefallenen Fichten zu sehen sind.
Tatsächlich liegen am Rand der Lichtung die toten Fichten. Manche stehen noch, haben aber kaum Nadeln. Der Borkenkäfer hat hier zugeschlagen. Das trockene Holz ist eine Gefahrenstelle für Waldbrände, vor allem an solch einer Wiese. Das Gras ist zwar gemäht, letzte Woche sei es aber noch kniehoch gewesen, sagt Markus Lindner. Eine Zigarette oder ein geparktes Auto hätten es entzünden können. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, den Wald hätte das Feuer wohl nicht erreicht.
Hier haben wir jetzt diesen grünen Randbestand mit jungen Bäumen, Laubhölzern auch. Also ist der Sinn, wenn man solche Riegel anlegt, dass man Laubholz vor allem um die Kiefernbestände in den trockenen Gebieten in Deutschland pflanzt, dann möchte man solche Schutzgürtel quasi drumherum haben. Jetzt schauen Sie mal rein, kein bisschen Gras hier. Wenn jetzt hier ein Feuer entstehen würde und es zur Waldkante hin sich ausbreitet, da würde es dort unten erstmal keine weitere Nahrung mehr finden und deswegen halt vielleicht einfach dann ausgehen dann.
Man kann Waldränder zusätzlich mit sogenannten Pflugstreifen von Straßen abschirmen.
Wo dann quasi durch das Pflügen der Mineralboden freigesetzt wird. Und falls von der Straße was kommen sollte, würde vielleicht im Randbereich in den 5 Metern neben der Straße vielleicht was brennen. Aber der Brand würde dann durch den Pflugstreifen quasi gestoppt werden.
Außerdem kann man leicht brennbare Äste aus dem Wald schaffen oder für den Ernstfall den Wald so gestalten, dass die Feuerwehr gut durchkommt. Das sind bewährte Mittel, aber sie kämen derzeit selten zum Einsatz, sagt Markus Lindner. Vielleicht liegt das daran, dass es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten kaum verheerende Waldbrände gab. Nur, das ändert sich derzeit eben. Der Klimawandel dürfte nämlich Wetterkonstellationen begünstigen, die zu langanhaltenden Dürren oder Hitzewellen führen.
Wir müssen das Handwerkzeug, den Werkzeugkasten komplett nutzen. Wir müssen davon ausgehen, das Risiko wird größer. Keine Frage. Wir werden mehr Gefahr für Waldbrände haben. Wir müssen schauen, dass wir eben halt Vorsorge treiben, dass wir die Wälder resilienter gestalten, dass wir eben die Risikofaktoren versuchen zu begrenzen. Jeder Wald, wenn er extrem trocken ist, kann brennen.
Alexander Held, was sind die einfachen Maßnahmen? Wir haben einige jetzt im Beitrag von Piotr Heller schon gehört, die man machen kann, um den Wald resilient zu machen, also sozusagen brandsicherer zu machen oder besser zu wappnen gegen Waldbrände.
Die kurzfristigen Maßnahmen des präventiven Brandschutzes wurden erwähnt, also den Zugang zum Wald erleichtern, Feuerwehr tauglich zu machen, dass Feuerwehrfahrzeuge fahren können, Löschteiche einrichten, Wände schleifen, vorher planen, Waldbrandeinsatzkarten entwickeln. Alles sind diese kurzfristigen Maßnahmen, Brandschutzriegel anlegen, Feuerschneisen, Flugstreifen entlang der gefährlichen Orte wie Straßen, wo Feuer eben beginnen zu brennen. Es sind die kurzfristigen Maßnahmen, die könnten wir relativ zügig umsetzen. Mittel- und langfristig müssen die Waldbestände nicht nur wegen der Waldbrandgefahr, wir reden ja auch über zunehmendes Sturmrisiko, Borkenkäfer, invasive Arten etc., deutlich stabiler aufgestellt werden. Wir reden schon seit langem in Deutschland über den Waldumbau. Es gibt verschiedene Faktoren, warum der zögerlich vorangeht. Vielleicht helfen uns diese Großbrände, die wir jetzt hatten 2018, 2019, das Thema Waldumbau hin zu stärkere Mischung, Strukturreichtum, Dauerwaldcharakter, weniger Licht am Boden, weniger brennbar, mehr Feuchte im Wald, in den Klima, diesen Umbau, den Waldumbau zu beschleunigen.
Und wie gut Bescheid weiß man über die Faktoren für die Entstehung eines Waldbrands und die Ausbreitung?
Also wir wissen aus der Feuerforschung ziemlich genau und wir können modellieren, wie sich Feuer ausbreiten, unter welchen Wetterbedingungen, in welchen Brennmaterialtypen, also diese Computermodellierung, die gibt es, die müsste man vielleicht noch anpassen auf deutsche Brennmaterialtypen, aber das ist technisch überhaupt kein Problem. Wir haben, und das nicht nur in Deutschland, über weite Teile in Europa, keine professionelle forensische Untersuchung eines Waldbrandes. Fakt ist, wie auch immer genau, dass der Mensch als Zündquelle für über 90% aller Brände verantwortlich ist.
Sie haben einmal gesagt, wir sind, was die Waldbrandbekämpfung anbetrifft, auf dem Stand von 1975. Das war der große Brand in der Lüneburger Heide. Das heißt jetzt auch verkürzt gefragt, wir haben über 40 Jahre eigentlich nicht viel gelernt und es hat sich auch nicht viel verändert.
Ja, ich habe dieses Statement etwas provokativ getätigt, um die Diskussion anzuregen. Die großen Brände Lüneburger Heide haben sich kürzlich gejährt zum 40. Mal. Und wenn man nach diesen 40 Jahren versucht, analytisch die Sache zu verstehen, sieht, naja, unsere Fahrzeuge sind weiterhin nicht geländetauglich, beziehungsweise waren 1975 sogar geländetauglicher als heute, hatten keine Plastikverkleidung so wie heute und so weiter. Also da sieht man, obwohl wir die Klimaforschung haben und die Prognosen, dass es so kommen wird, wie es jetzt gekommen ist, uns nicht wirklich darauf vorbereitet. Und da meine ich jetzt nicht nur die Feuerwehr, es ist relativ unfair, das alles auf die Feuerwehr abzuwälzen, sondern auch die Land- und Forstwirtschaft. Wir haben diese Zeit verstreichen lassen und sind, wenn es heute so groß brennen würde, und das Potenzial ist ja da, würden wir wenig anders meiner Meinung nach reagieren und dastehen als 1975.
Ausreichend gerüstet. Wie gut ist Deutschland auf große und schwere Waldbrände vorbereitet? Das war Thema hier bei Wissenschaft im Brennpunkt heute im Deutschlandfunk. Studiogast war Alexander Held. Er ist Forstwissenschaftler, beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit Waldbränden und ist seit 2012 Senior Manager beim European Forest Institute in Bonn. Die Reportagen stammten von Piotr Heller. Mein Name ist Uli Blumenthal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Abend.